Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Tennisspieler aus Deutschland im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Erstmals seit 17 Jahren ist das Wirklichkeit geworden. Über Alexander Zverevs Finaleinzug bei den US Opens sprechen wir hier genauso wie das anstehende Finale der Frauen. Bei den Protesten in Belarus haben auch SportlerInnen bisher eine große Rolle gespielt. Nur aus dem Fußball ist nicht viel zu hören. Unser Autor geht der Frage nach dem Warum nach. Politisch geht es auch in den Stadien der Football-Liga NFL zu. Zum Saisonauftakt dominieren auch hier wie in anderen US-Ligen Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Wir sprechen mit Ex-NFL-Spieler Markus Kuhn über die Macht von Fernsehbildern und Clubbesitz. Die südafrikanische Läuferin Caster Semenya hat unter der Woche einen juristischen Dämpfer erhalten bei ihrem Kampf gegen eine Testosteronregel des Weltleichtathletikverbandes. Wer darf unter welchen Voraussetzungen bei den Frauen starten? Wir sprechen gegen Ende der Sendung mit einer Frau, die als Athletin gegen Semenya angetreten ist, die gegen Semenyas Teilnahme war und die ihre Haltung als Wissenschaftlerin geändert hat. Wir starten aber mit der 14. Etappe der Tour de France, die heute von Clermont-Ferrand nach Lyon über einige Hügel verlief, auch wenn sie als Flachetappe klassifiziert war. Die Strecke war eher was für Kletterer als für Sprinter. Der Däne Søren Krogh Andersen siegte für das deutsche Team Sunweb. Frage an ARD-Reporter Holger Gerska in Lyon. War das denn auch eine bemerkenswerte Teamleistung für Sunweb?
Ja, war es definitiv. Ohne dass man jetzt sagen kann, dass sie jetzt 170 oder 180 Kilometer gearbeitet hätten für den Erfolg. Das waren andere Mannschaften. Aber als es hier in den Straßen dann zur Entscheidung kam, war das der dritte Angriff, der gesessen hat. Davor Thijs Benoot, der Belgier. Danach Marc Hirschi, der Schweizer, der ja schon eine Etappe gewonnen hat. Und der dritte Versuch war dann Søren Krogh Andersen. Ich glaube, der war selbst ein bisschen überrascht, dass er so viel Spielraum bekam auf den letzten 2,5 Kilometern. Aber die Rivalen waren sich einfach nicht einig, wer jetzt diesem Mann auch noch hinterherfährt, und das hat er ausgenutzt. Schlau gemacht, übrigens durch einen Deutschen, denn die Taktik auf der Straße legt Nikias Arndt fest. Der ist der sogenannte Road Captain für dieses Team, das jetzt 2 Etappensieger hat.
Peter Sagan vom deutschen Team Bora auf Platz 4 heute. Ist man da im Team so recht zufrieden damit?
Ja, so ein bisschen. Sie wissen natürlich, dass Peter Sagan nicht mehr die Form hat vergangener Jahre. Sein letzter Etappensieg ist über ein Jahr zurück, beziehungsweise sein letzter Sieg überhaupt im Radsport. Und was bleibt der Mannschaft übrig, als für Grün zu fahren? Etappensiege sind schwer zu erkämpfen. Grün ist vielleicht machbar. Er hatte vor dieser Etappe knapp 70 Punkte Rückstand auf Sam Bennett aus Irland im grünen Trikot. Heute hat man unfassbar viel unternommen am ersten und am zweiten Berg, um Sam Bennett loszuwerden. Das hat geklappt. Wenn Sagan gewonnen hätte, dann hätte er 50 Punkte gemacht. Aber er hat eben nicht gewonnen, ist nur Vierter geworden. Und so bleibt es natürlich dabei, dass der Abstand relativ groß ist. Er macht über diesem Tag 25 Punkte gut. Aber es ist natürlich trotzdem noch ein weiter Weg, zumal Sam Bennett noch einen Trumpf in der Tasche hat. Wenn es in Paris zum letzten Sprint kommt, da gibt es nochmal 50 Punkte, da ist er natürlich der Favorit.
Man verliert ja zwischendrin auch mal die Übersicht. Wie hat sich denn diese Hügeletappe aufs Gesamtklassement ausgewirkt?
Im Prinzip gar nicht. Die letzten 10 Kilometer waren natürlich für alle aufregend. Es herrschte eine Menge Hektik. Sie sind hier mit 70 durch die Stadt gefahren. Aber es gab letztlich keinen Zeitverlust für einen der Favoriten. Alle sind gemeinsam mit dem ersten Feld angekommen. Das heißt also, Primož Roglič aus Slowenien geht jetzt mit weiterhin 44 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Pogacar und einer knappen Minute auf den Feuersieger Bernal in die Berge. Denn ab jetzt gibt es eigentlich nur noch Berge bis Paris.
Das Gespräch mit Holger Gerska haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Für die, die heute Nacht nicht wach geblieben sind für ein Tennisspiel, für die fassen wir nochmals kurz zusammen, was sich da im US Open Halbfinale der Männer zwischen Alexander Zverev und Pablo Carreño Busta zugetragen hat. Zverev hatte schon 2 Sätze verloren und kämpfte sich so zurück ins Spiel, dass er das Ruder herumriss und mit den benötigten 3 Gewinnsätzen antwortete. Damit steht der 23-Jährige zum ersten Mal in einem Grand Slam Finale. Darüber können wir jetzt mit ARD-Tennis-Reporter Tim Brockmeier sprechen. Herr Brockmeier, wie erklären Sie sich denn diese Antipoden in Zverevs Spiel in der ersten und dann in der zweiten Hälfte?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hat er jetzt schon mehrfach gezeigt in diesem Turnier, im Viertelfinale auch schon gegen den Kroaten Čović, auch in der dritten Runde schon, dass er quasi nicht existent war zu Beginn des Matches, überhaupt nicht reinkam, auch wirklich schlecht spielte und dann anfing eben nach Lösungen zu suchen, wie er dieses Match oder die jeweiligen Matches dann doch noch gewinnen kann und hat es dann auch jeweils geschafft und gestern zum ersten Mal auch in seiner Karriere nach einem 0-2 Rückstand ein Match gedreht. Das ist ihm bisher noch nie gelungen in 6 Versuchen. Das ist auch eine Qualität, aber es ist richtig, dass das eigentlich nicht sein darf, schon gar nicht jetzt in dem anstehenden Finale, weil gegen den Österreicher Dominic Thiem, da kann man sich nicht leisten, erstmal ein oder zwei Sätze zu verschlafen, weil dann ist man wirklich der Verlierer. Gestern hat er das nochmal geschafft, tatsächlich das Match zu drehen und Carreño Busta dann rauszuschmeißen.
Und der Gegner Dominic Thiem, der kennt das ja mit den Grand-Slam-Finals schon, ist bei allen 3 Versuchen bisher unterlegen. Und weil Tennis zu großen Teilen Kopfsache ist, frage ich jetzt mal, ist das jetzt eher ein Vorteil oder ein Nachteil gegenüber Zverev, dessen Debüt das ja ist?
Das habe ich mich auch schon gefragt, weil irgendwann sagt man sich ja auch, wenn man jetzt zu einem 4., 5. Mal in einem Grand-Slam-Finale steht und nie eins gewonnen hat, das kann ja dann auch zu einem Trauma werden und man möchte das nicht wiedererleben. Das kann auch belastend sein. Auf der anderen Seite, ja, er ist zumindest Endspiel erfahren, das ist Zverev nicht. Also insofern hat er vielleicht auf der einen Seite ein bisschen Vorteil, vielleicht aber auch einen Nachteil. Er hat vor allen Dingen einen Vorteil, was die Bilanz angeht. Er ist klar vorne in der Bilanz gegen Zverev. 7-2 ist da der momentane Stand zwischen beiden. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, er ist momentan der Favorit. Er hat fantastisch gespielt im Halbfinale gegen Daniil Medvedev. Medvedev hatte bis zu diesem Halbfinale nicht einen einzigen Satz verloren im ganzen Turnier. Gegen Thiem hat er nicht einen einzigen gewonnen. Das zeigt allein schon, welche Qualität der Österreicher hat. Er ist super fit, ist super in Form. Und Zverev hat auf der anderen Seite dafür bisher nie sein wirklich bestes Tennis gespielt. Er hat immer so gut gespielt, dass es gerade gereicht hat für einen Sieg. Vielleicht hat er sich's aufgehoben fürs Finale.
Um 22 Uhr heute Abend schon das Finale der Frauen. Auf dem Papier ist die Japanerin Osaka haushoch überlegen vor Vika Azarenka aus Belarus. Trifft das für Sie auch zu, nachdem Sie die beiden im bisherigen Turnier beobachtet haben?
Ja, das trifft zu, wobei eben Vika Azarenka, wie sie genannt wird, eine echte Wundertüte ist. Hat ja eine ganz schwierige Geschichte hinter sich, wahnsinnig viele Verletzungen, war ganz lange weg von der Tour, dann ein erbitterter Sorgerechtsstreit um ihren Sohn mit ihrem Mann, der dazu führte, dass sie nicht zu Turnieren reisen konnte, weil sie eben bei ihrem Sohn bleiben musste. Hat also eine lange, lange Pause gemacht, die ehemalige Nummer 1, und ist jetzt hier zurückgekommen und hat eine Überraschung nach der anderen geschafft, zum Beispiel auch im Halbfinale gegen Serena Williams. Insofern ist sie offensichtlich gut genug, auch an Naomi Osaka zu schlagen. Auf der anderen Seite, die Japanerin ruht so sehr in sich selbst und ist so durch das Turnier marschiert, dass ich sie eigentlich für die Favoritin halte und davon ausgehe, dass sie gewinnt. So oder so, aber ein ganz tolles Finale. Wer Zeit hat, 22 Uhr deutscher Zeit, angucken. Wird spannend zu sehen, weil beide eine tolle Geschichte haben. Osaka ja mit ihren Hinweisen auf die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt in den USA, wofür sie sich sehr einsetzt. Also das ist wirklich lohnenswert, das Spiel zu gucken.
Noch ein kleiner Werbeblock am Schluss, völlig zulässig natürlich, hier von Tim Brockmeier, ARD-Tennis-Reporter. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und damit sind wir bei einem republiküberspannenden Großereignis im deutschen Fußball. 13 Partien im DFB-Pokal allein heute. Man muss kein großer Kenner sein, um zu erahnen, dass es um die erste Runde im Pokal geht und damit um teilweise große Gefälle, was die Ligazugehörigkeit der Teams angeht, die da aufeinandertreffen. Das Spitzenspiel war heute die Partie des Zweitligisten Nürnberg gegen RB Leipzig. Eine eindeutige Angelegenheit, Edgar Endres.
Das war ein leichtes für Leipzig, in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen. 3-0 beim Zweitligisten Nürnberg, in dieser Höhe auch komplett verdient. Schon in der dritten Minute macht Amadou Haidara die frühe Führung für die Sachsen nach einem bösen Torwartfehler von Christian Martenja, der den Ball leichtfertig am eigenen Strafraum verspielt. Nürnberg kam nie rein in die Partie, war auch zu ehrfürchtig, zu brav vor dem großen Gegner aus Leipzig. Dann in der zweiten Halbzeit nach vielen vergebenen Chancen schon in der ersten Halbzeit das 2-0 durch den eingewechselten Yusuf Paulsen. Vorarbeit von dem stark spielenden Koreaner Wang. Und der selbst macht in der 90. Minute nach erneutem Torwartfehler den Sack endgültig zu, erzielt das 3-0.
Regionalligist Alt-Klinike hatte Bundesligist 1. FC Köln zu Gast und unterlag mit 0-6. Köln also klar weiter, Marc Eschweiler.
Humorlos hat der 1. FC Köln dieses Spiel am Ende auch standesgemäß mit 6-0 gewonnen. Dabei war es in der ersten halben Stunde eine offene Partie. Kein Dreiklassenunterschied zu erkennen, weil die Volkssportgemeinschaft Alt-Klinike mutig und aggressiv auftrat vor 300 Zuschauern in Köln. Am Ende war der FC aber abgezockter und effizienter vor dem Tor. Hector, zweimal Retschpitschei, Zichos, Özcan und Drexler, die Torschützen für den Bundesligisten, der verdient mit 6-0 gewinnt und in die zweite Pokalrunde einzieht.
Ebenfalls einen Kantersieg feierte Augsburg mit 7:0 gegen Eintracht Celle und Mönchengladbach schaffte sogar ein 8:0 gegen Oberneuland. Bundesligist Eintracht Frankfurt tat sich gegen Drittligist 1860 München schwer, gewann aber auswärts 2:1. Thomas Kattenbeck.
5 starke Minuten zwischen der 51. und 56. genügten den Frankfurtern, um durch Treffer von Silva und Dost in Führung zu gehen. Danach aber waren schon wieder die Löwen am Zug, schafften durch Philipp Steinhardt in der 78. sogar noch den Anschlusstreffer per verwandeltem Foulelfmeter. Mehr war aber nicht drin, auch deshalb, weil Schiedsrichter Petersen einen wohl regulären Treffer von Sascha Mölders nicht gegeben hatte.
Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich im Abseits stehe. Und jetzt wurde es mir auch noch bestätigt. Das ist natürlich bitter, weil es wäre 2:1 gewesen. Und der Zeitpunkt wäre natürlich gut gewesen. Dann wird es vielleicht doch nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber klar, wenn mein Tor kein Abseits war, dann ist es natürlich bitter, weil der Zeitpunkt sehr, sehr gut gewesen wäre.
Wie gesagt, es hätte alles passen müssen, damit 60 ohne Fans die Hürde Frankfurt überwindet.
Wolfsburg siegt 4:1 gegen Regionalligist Fürstenwalde. Bochum gewinnt 3:0 gegen den Oberligisten FV Engers. Meinerzhagen und Greuther Fürth mussten in die Verlängerung. Am Ende siegte Fürth 6:1 und Osnabrück siegt 1:0 gegen Oberligist Todesfelde. In den Abendspielen bisher nur ein Tor gefallen. Ulm 1:0 gegen Aue. Von einer Absage bedroht ist das für morgen angesetzte Spiel von Bundesligist SC Freiburg bei Drittligist Waldhof Mannheim wegen 2 positiver Corona-Tests. Holger Kühner.
Waldhof Mannheim teilte mit, dass innerhalb einer Testgruppe 2 positive Covid-19-Befunde festgestellt wurden. Das Ergebnis der gestrigen Testreihe wurde dem Verein vom zuständigen Labor mitgeteilt. Das Gesundheitsamt Mannheim ordnete für die gesamte Mannschaft, das Trainerteam und einige Mitarbeiter bis auf Weiteres eine häusliche Quarantäne an. Was diese Maßnahme für das für morgen Abend geplante DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg bedeutet, ist noch offen. Der SV Waldhof stimme sich mit dem Gesundheitsamt ab und stehe auch mit dem DFB in Verbindung, hieß es in der Mitteilung des Clubs. Bei einer Testreihe am vergangenen Dienstag waren alle Personen der Testgruppe noch negativ getestet worden.
Wenn es hier in Deutschland gerade um Spanien geht, dann eher um die aktuelle Corona-Entwicklung und die Frage, wo wieder ein Lockdown kommen könnte. Die Zahl der positiven Tests in Spanien ist aktuell wieder sehr hoch. Und inmitten dieser Entwicklung startet an diesem Wochenende die Primera División, die spanische erste Fußballliga. Ich konnte mit unserem Korrespondenten Oliver Neuroth in Madrid darüber sprechen. Erste Frage, wie wird angesichts dessen in Spanien dieser Ligastart diskutiert?
Ja, natürlich überschattet auch hier die Corona-Pandemie alles und drängt den Fußball etwas in den Hintergrund, auch medial. Doch das liegt auch daran, dass die neue Saison von La Liga in diesem Jahr zu einem Zeitpunkt beginnt, wo die alte kaum beendet ist. Das war erst vor wenigen Wochen der Fall wegen der Corona-Zwangspause der Liga und dem recht späten Neustart. Normalerweise liegen hier in Spanien zwischen Ligaende und dem Anfang der neuen Saison mindestens 2 Monate. Auch deshalb, weil es eben jetzt anders war dieses Jahr, haben viele Spanier ja noch nicht so den Fußballhunger, habe ich das Gefühl. Und ein weiterer Punkt, der noch dazu kommt, ist, dass die spanischen Topclubs für die neue Saison kaum neue Spieler verpflichtet haben. Das ist ungewöhnlich. Und neue Spieler sind es ja oft, die für Fans spannend sind. Der Umbau eines Teams, die Frage, wie es auftritt auf dem Platz. Aber in diesem Jahr beginnt die neue Saison spielertechnisch dann ungefähr so, wie die alte aufgehört hat.
Wir kommen dann nachher auch noch mal kurz gedanklich dazu, weil so ein bisschen Transfergeschehen ist ja sogar bis nach Deutschland rüber geschwappt. Trotzdem noch mal kurz zum Stichwort Corona. Die DFL in Deutschland, also die Deutsche Fußballliga, die wollte ja eigentlich auch Vorbild sein für viele Ligen, was das Hygienekonzept angeht. Wie sind denn die Auflagen jetzt in Spanien?
Ja, da finden sich schon einige Parallelen zwischen den Corona-Regeln, die für die Bundesliga gelten und denen, die jetzt in Spanien vorgeschrieben sind. Hier gilt nun, Corona-Tests 24 Stunden vor den Partien sind für die Spieler Pflicht. Fiebermessen direkt vor dem Spiel ebenfalls. Die Gästeteams werden auf exklusive Flüge gebucht, um zu den Spielen zu kommen, in die Städte zu kommen. Ebenso in Hotels, in denen nur sie untergebracht sind, keine anderen Gäste, um also Infektionsgefahren zu minimieren. Die Teams sollen dann auch in 2 Bussen in die Stadien gefahren werden, um sicherzustellen, dass sie in einem Bus nicht zu eng beieinander sitzen wegen der Abstandsregeln. Die Umkleidekabinen in den Stadien werden vor den Spielen desinfiziert, gelüftet während der Spiele und anschließend auch nochmal. Und die Zahl der Menschen, die ins Stadion dürfen, ist stark limitiert. Die Spieler selbst dürfen natürlich rein, offizielle Sicherheitspersonal, Ärzte, Journalisten, Fans bis auf Weiteres nicht bei Spielen der spanischen Liga. Und Liga-Chef Javier Tebas hat vor kurzem nochmal klargestellt, daran wird sich bis Anfang nächsten Jahres auch nichts ändern. Also Spiele vor leeren Rängen werden weiter Normalität hier sein.
Und können Sie irgendwas ablesen, was das mit der Fankultur in Spanien macht?
Tja, es ist natürlich so, dass der Schrecken der Corona-Pandemie hier im Land viel gegenwärtiger ist als in Deutschland. Wegen der vielen Infizierten, der vielen Toten in den vergangenen Monaten. Fast jeder Spanier kennt jemanden, der schwer erkrankt ist an Covid-19. Das sage ich deshalb, weil den allermeisten Fans klar ist, dass der Fußball jetzt erstmal hinten ansteht. Dass Spiele wie früher in vollen Stadien nicht funktionieren können. Nicht jetzt, wo Spanien von der zweiten Corona-Welle derart kalt erwischt wird und die Infektionsgefahr in einem vollen Stadion einfach zu groß wäre. Auch das spielt bei dem Punkt mit hinein, den wir eben hatten, warum der Ligastart hier im Land kein großes Thema ist. Die Menschen haben einfach andere Sorgen. Der spanischen Wirtschaft geht es schlecht wegen Corona. Das Land lebt ja sehr vom Tourismus. Gerade ist der international weitgehend weggebrochen. Die Arbeitslosigkeit steigt. Der Herbst dürfte eher schwieriger werden als einfacher. Also da haben viele Fans auch gerade kein Kopf für Fußball, so mein Eindruck. Und die Fankultur, ja, die liegt im Moment etwas auf Eis hier in Spanien.
Ja, die Fankultur liegt auf Eis. Trotzdem gab es ja Meldungen, die dann auch bis hierher rübergedrungen sind. Das Thema Lionel Messi und der FC Barcelona. Ist das am Ende, also sein Wechsel und dann eben Nichtwechsel, das Thema, was vielleicht dann Spanien fußballtechnisch noch am meisten bewegt?
Ja, auf jeden Fall. Das war in den vergangenen Wochen natürlich das große Gesprächsthema unter Fans, ganz klar. Und auch für Fans von allen spanischen Clubs, nicht nur für die des FC Barcelona. Denn Messi ist ja das Aushängeschild der spanischen Liga. Man könnte sagen, einer der letzten ganz großen Stars, die die spanische Liga noch hat. Cristiano Ronaldo spielt ja inzwischen in Italien, Neymar in Frankreich. Wenn wir also über die Top-5-Spieler weltweit sprechen, da hatte die Liga mal ganz gut was zu bieten. Jetzt im Prinzip nur noch Messi. Und es geht ja oft um einen Vergleich der Ligen, um einen Wettstreit. Wer kann sich besser vermarkten? Wer hat die größeren Stars am Start? La Liga und die Premier League werden ja gern verglichen. Und wenn wir das nun tun und wenn vor allem das eintritt, wovon viele in Spanien ausgehen, nämlich dass Messi nächstes Jahr geht, dass er dann die Ausstiegsklausel korrekt einsetzt, also den Termin nicht verpasst, ablösefrei zu gehen, dann fehlt der spanischen Liga ein ganz, ganz großer.
Sagt Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth zum Start der Primera Division in Spanien. Diese Meldung gab es heute. Das komplette deutsche Nationalteam der Amateurboxer hat sich im Trainingslager in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Es geht um 18 Sportlerinnen und Sportler sowie 7 Trainer und Betreuerinnen. Laut Sportdirektor Michael Müller gibt es im Team maximal leichte Erkältungssymptome. Ferrari bestreitet an diesem Wochenende das 1000. Rennen in der Formel 1 und zu diesem Anlass gastiert sie erstmals in der Geschichte in Mugello auf der firmeneigenen Strecke. Vom Qualifying zum Großen Preis der Toskana berichtet Jens Wolters.
Nichts Neues in den Qualifyings in dieser Saison. Auch in Mugello holten sich die Mercedes die besten Startplätze. Beim Großen Preis der Toskana wird Weltmeister Hamilton an der Spitze des Feldes stehen. Ein kleines Stück dahinter dann folgt Teamkollege Bottas. In der zweiten Startreihe dann die beiden Red Bull mit den Piloten Verstappen und Albon. Und Startplatz 5 sicherte sich Ferrari-Mann Leclerc, der damit einmal mehr deutlich besser abschnitt als Teamkollege Vettel. Der viermalige Weltmeister aus Heppenheim geht von Startplatz 14 ins Rennen. Von Mugello bei dem Ferrari den 1000. Formel 1 Grand Prix des Rennstalls feiert.
19.27 Uhr ist es. Sie hören Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Bei den Protesten in Belarus gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko spielen Sportler eine beachtliche Rolle. Mehr als 500 von ihnen haben inzwischen einen offenen Brief für Neuwahlen unterzeichnet. Einige von ihnen sammeln jetzt Spenden für Athleten, die ihren Job verloren haben. Aus dem beliebtesten Sport, dem Fußball, sind aber nur wenige kritische Stimmen zu hören. Ronny Blaschke hat sich das angesehen.
Kiew Ende 2013. Die Proteste hunderttausender Menschen auf dem Maidan gegen die prorussische Regierung der Ukraine. Sie sind Alexander Lukaschenko im Nachbarland Belarus bis heute eine Warnung. Damals verbünden sich hunderte Ultras von rivalisierenden Fußballclubs. Sie errichten Barrikaden und schützen Demonstranten vor Schlägertrupps. Am Ende muss der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch zurücktreten. Lukaschenko lässt deshalb, sagte Osteuropa-Aktivist Ingo Peetz aus dem Bündnis Fankurve Ost, Ultras in Minsk überwachen.
Die werden tatsächlich direkt dann vom KGB angesprochen und sagen, hier, wir haben euch auf dem Kieker und wenn ihr weiter aktiv seid, dann wandert ihr in den Bau. Man hat Schauprozesse geführt gegen einige wichtige Ultra-Anführer in Belarus, wo man dann teilweise für Schlägereien, die stattgefunden haben, aber bei denen keiner zu Schaden gekommen ist, drakonische Strafen verhängt hat, bis zu 8-9 Jahren Lagerhaft. Und diese organisierten Fanszenen sind eigentlich schon in den letzten Jahren mehr oder weniger zerschlagen worden, also die aktive Fanszene.
Einige Fangruppen in Belarus bestehen aber noch heute, wenn auch kleiner als in Russland, Polen oder in der Ukraine. Doch auch 2020 wurden vor der Präsidentschaftswahl einige ihrer Anführer festgenommen und erst danach wieder freigelassen. Und auch bei den aktuellen Massenprotesten sind einzelne Ultras in Minsk dabei, allerdings nicht mit ihren Symbolen in größeren Gruppen.
Die Ultras wollen keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das wäre eine Bedrohung für sie.
Erklärt Valdis Fuhasch, Mitgründer der belarussischen Menschenrechtsorganisation Human Constanta.
Und ihre Sorge wurde bestätigt. Im August nahm der 28-jährige Fußballfan Nikita Krivtsov in Minsk an einer Demo teil. Mehr als eine Woche später wurde er tot in einem Wald gefunden. Die Polizei behauptet, er habe sich wegen Eheproblemen das Leben genommen. Doch seine Freunde glauben, er wurde umgebracht.
Fans sammelten Spenden für die Familie von Nikita Krivtsov. In seiner Heimatstadt Maladjeschna nahmen Spieler an einer Trauerzeremonie teil. Von den wichtigsten Sportfunktionären äußerte sich niemand. Neben dem Eishockey hängt der Fußball besonders von staatlicher Förderung ab. Alexander Lukaschenko, seit 1997 Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, ließ in Vereinen Vertraute aus Militär, Geheimdienst und Staatsbetrieben platzieren. Präsident des Fußballverbandes ist der ehemalige General Wladimir Basanow, berichtet der belarussische Journalist Jagor Kawanski.
Der Fußballverband schickte einen Rundbrief an die Vereine. Darin forderte er von Spielern und Funktionären politische Zurückhaltung. Doch der Verband selbst scheint dieses Neutralitätsgebot nicht ernst zu nehmen. Denn er veröffentlichte vor der Präsidentschaftswahl auf seiner Internetseite Auszüge von einer Rede Lukaschenkos. Dazu die Überschrift: Wir werden Belarus nicht aufgeben.
Von den aktuellen Nationalspielern hat Ilya Schkurin von ZSKA Moskau angekündigt, unter Präsident Lukaschenko nicht mehr für Belarus spielen zu wollen. Michail Zalewski, Generaldirektor des Rekordmeisters Bate Borisow, warf seine Militäruniform demonstrativ in den Mülleimer. Mykolo Janosch vom FC Isloch gehörte zu jenen Torschützen, die auf dem Rasen die Faust hoben, in Solidarität mit der Opposition. Alexander Apekin hofft, dass sich weitere Stimmen erheben. Der Handballmanager hatte einen offenen Brief initiiert, den mittlerweile rund 550 Sportler unterzeichnet haben. Allerdings auch mit Konsequenzen.
Also ca. 15, 20 Tatsachen, wo Leute entlassen wurden oder Leute zum Beispiel Geld verlieren haben. Bei ihnen ist es auch sehr kompliziert, weil sie erwarten jetzt manche finanzielle Prüfungen oder einen bestimmten Druck auf seinen Verein nach dieser Aktion.
Diesen Druck spürt in der zweiten Liga der FC Krumkachi, einer der wenigen privat finanzierten Fußballclubs in Belarus. Zwei seiner Spieler wurden nach Protesten vorübergehend festgenommen. Sein ehemaliger Torhüter Jewgeni Kostjukewitsch wandte sich mit einer Rede an streikende Arbeiter. Bei einem Spiel lief Krumkachi mit dem Schriftzug auf: Wir sind gegen Gewalt. Vor dem Anpfiff dann Applaus für die Demonstranten. Von den großen Vereinen wie Dynamo Minsk oder Dynamo Brest waren solche Zeichen nicht zu sehen. Der langjährige belarussische Basketball-Nationalspieler Jegor Mescheriakov wünscht sich mehr Solidarität aus dem Fußball, vermutet aber auch:
Wahrscheinlich werden Spieler, Trainer und Funktionäre intern eingeschüchtert. Leider wollen viele nicht ihre Komfortzone verlassen. Sie haben Angst, ihre Gehälter und ihre Sicherheit zu verlieren. Wir müssen die Sportler zu einer Gemeinschaft zusammenführen.
Seit der Präsidentschaftswahl werden Fußball-Ligaspiele ohne Zuschauer ausgetragen, angeblich wegen Corona. Noch im Frühjahr, auf dem Höhepunkt der Pandemie, war Belarus das einzige europäische Land mit gefüllten Stadien gewesen. Wer solche Entscheidungen öffentlich mit Protesten in Verbindung bringt, der muss mit Repression rechnen, auch in den Medien. Davon ist Journalist Jagor Kawanski überzeugt.
Sportjournalisten hätten sich niemals träumen lassen, dass sie in Belarus mal als Staatsfeinde gelten. Mehrere Medien haben über die Proteste der Athleten berichtet. Danach wurden im Internet große Sportportale wie Tribuna von der Regierung gesperrt. Abonnenten wurden unter Druck gesetzt, ihre Zeitungen abzubestellen. Die Begründung? Solche Artikel seien gefährlich für die nationale Sicherheit.
In den 26 Jahren unter Alexander Lukaschenko blieb im Fußball kein Raum für zivilgesellschaftliche Projekte. Eine der wenigen Ausnahmen ist der FC Autazak, ein antirassistisches Freizeitteam in Minsk. Der Name Autazak ist ironisch gemeint und bedeutet Gefangenentransporter.
Den Beitrag von Ronny Blaschke können Sie auch online nochmals bei uns nachlesen und hören auf deutschlandfunk.de. Viele Athleten hatten bis zum Schluss gekämpft für einen von ihnen, Navid Afkari, iranischer Spitzenringer, der vom Regime zum Tode verurteilt worden war. Heute die bittere Nachricht, es hat nicht geholfen. Navid Afkari wurde hingerichtet. Christian Buttgereit.
Afkaris Anwalt schrieb am Vormittag auf Twitter, die Behörden in Shiraz hätten Afkaris Familie informiert, dass die Todesstrafe heute Morgen vollstreckt worden sei. Weiter schreibt er, wir hoffen, dass diese Nachricht nicht stimmt. Allerdings bestätigten inzwischen auch der Justizchef der Provinz und andere Offizielle die Hinrichtung. Der Sportler war verurteilt worden, weil er 2018 an regierungskritischen Protesten teilgenommen hatte. Nach Angaben der Behörden hat der 27-Jährige gestanden, dabei einen Sicherheitsbeamten getötet zu haben. Afkari selbst, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen sagten dagegen, das Geständnis sei durch Folter erzwungen worden. Das Todesurteil war vom obersten iranischen Gerichtshof bestätigt worden. Afkaris beiden Brüder, die mit ihm zusammen an den Protesten teilgenommen hatten, erhielten hohe Gefängnisstrafen. Für eine Begnadigung Afkaris, der als besonders talentierter Ringer galt, hatten sich Sportler und Politiker aus aller Welt eingesetzt. Darunter die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Kofler, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Bach und US-Präsident Trump.
Eine politische Angelegenheit ist inzwischen auch der US-Ligasport. Nach monatelangen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA und klaren Aussagen aus anderen Ligen im Basketball und Eishockey war das Verhalten der Profis in der National Football League mit Spannung erwartet worden. Schon beim Auftaktspiel in der Nacht auf Freitag gab es deutliche Protestaktionen der Teams, antirassistische Texte auf Anzeigetafeln. Für morgen sind weitere Proteste geplant. Darüber konnte ich mit Markus Kuhn sprechen. Der Mannheimer hat einige Jahre bei den New York Giants in der NFL gespielt und er betreibt einen Football-Podcast für den deutschen Markt. Ich habe ihn gefragt, wenn das Sportliche in den Hintergrund trat zum Auftakt, war das zu Recht?
Vielleicht ein kleiner Einwand direkt. Also ich glaube, das Sportliche vielleicht am Anfang des Spiels etwas in den Hintergrund geraten, was ja auch völlig legitim ist. Aber ich glaube allgemein, sogar in Deutschland, wo American Football immer größer wird, aber gerade natürlich hier in den USA, sind die Menschen allgemein wieder froh, dass der Sport und gerade American Football zurück ist. Aber natürlich, wenn das erste Spiel ist, man sieht die ersten Teams zum ersten Mal wieder auf dem Feld, gerade wie sie es beschrieben haben, was in der letzten Zeit hier in den USA passiert ist. Wieder ein großes Statement von beiden Teams. Die Houston Texans sind zur Nationalhymne in der Kabine geblieben. Das war ihre Art, mit dieser Situation umzugehen und auch wahrscheinlich dann ihren Protest auszudrücken. Und die Kansas City Chiefs waren an der Seitenlinie. Ich glaube, bis auf einen Spieler ist auch jeder gestanden. Und es geht aber natürlich nicht nur um rein diese Symbolik, sondern um wirklich weiter Veränderungen in Amerika anzutreiben.
Da können wir ja schon mal direkt konkret anknüpfen, denn gerade in den USA wird ja die Macht von Fernsehbildern sehr hoch gehängt. Wie stark waren denn die Botschaften aus Ihrer Sicht, auch was die Wirkmächtigkeit dann im Endeffekt angeht?
Ich bin ja zurzeit in meiner Kapazität bei den New York Giants auch im Kopf weiß ich, was hier bei uns vorgeht und dass es weniger darum geht, nur darum aufmerksam zu machen, sondern wirklich konkrete Vorschläge zu haben, wie man auch in der Gesellschaft was verändern kann. Und da gibt es verschiedene Organisationen, zu denen man nicht nur Geld spendet, sondern wirklich auch die tatkräftig unterstützt. Und ich glaube, das geht einfach den meisten Spielern darum, dass man, es sollte keine Debatte mehr sein, ob es Schwarzen und Weißen in Amerika gleich geht, weil das sollte jedem bewusst sein inzwischen, dass es leider Gottes nicht so ist.
Unter anderem Donald Trump hat ja in der Vergangenheit immer wieder versucht, Proteste als unpatriotisch zu brandmarken, zum Beispiel, weil sie während der Hymne stattfanden. Wie stark wirkt denn das Narrativ vom unpatriotischen Handeln überhaupt noch unter den Football-Anhängern? Geht das nicht inzwischen zurück in der aktuellen Lage?
Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall es in der Gesellschaft dieser Protest um einiges besser angekommen ist, wie es jetzt vor 4 Jahren angefangen hat, als Colin Kaepernick, der damalige Quarterback der San Francisco 49ers, angefangen hat, während der Nationalhymne zu knien. Und dann wurde auch diese Message, die eigentlich senden wurde, gleich verdreht. Es geht nicht nur darum, dass man während der Nationalhymne kniet und protestiert, sondern es wurde gleich umgedreht, dass man direkt die Nationalhymne protestiert und für was sie steht. Und es ging gleich gegen das Militär und gegen die Flagge. Und das war eigentlich auch Teil schon wieder des Rassismus, dass man gleich diese Message umdreht, anstatt wirklich sich zu konzentrieren, warum er überhaupt kniet, warum er überhaupt protestiert. Und gerade das hat man über die letzten Jahre noch weiter gesehen, dass es nicht ohne Grund stattgefunden hat. Und zum Glück ist deswegen jetzt auch die NFL nach diesen Jahren mehr an Bord gesprungen, wie man so schön sagt. Und auch das Messaging von bis ganz oben, dem League Commissioner Roger Goodell, auch er hat sich ausgedrückt, dass auf jeden Fall die Einstellung dazu sich auch in der NFL geändert hat.
Ja, sehr interessant war ja zum Beispiel auch ein Video der Spieler der Miami Dolphins, die am Sonntag in die Saison starten. Darin heißt es, wir brauchen Besitzer mit Einfluss und größeren Geldbeuteln als den unseren, die Amtsträger anrufen und politische Macht nutzen. Wie viel bewegt sich denn tatsächlich unter den mächtigen Clubbesitzern?
Ja, und ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass die Spieler und auch Coaches noch stört. Denn es ist natürlich eine Sache, wenn man sich sagt, man setzt sich für die Spieler ein und ihre Meinungsfreiheit zu protestieren und auch die zu unterstützen und auch sogar das Ganze mit Geldspenden unterstützt. Aber wenn man natürlich dann Donald Trump und seine Wahlkampagne die gleichen Beträge unterstützt, dann fragt sich der eine oder andere, ob sich das nicht fast gegenseitig wieder aufhebt. Und natürlich ist der Club der NFL-Besitzer eigentlich ein Club von weißen 32 Milliardären, die auch in der Politik natürlich in den USA extrem viel Einfluss haben. Und ich glaube, die würden noch einen größeren Unterschied machen, wenn sie sich mehr lautstark für Veränderungen einsetzen würden.
Müssten Sie das aus Ihrer Sicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sollte jeder, egal wie groß der Geldbeutel ist. Und wie schon gesagt, wenn jemand noch mehr Einfluss hat, sollte man sich vielleicht überlegen, wie weit man geht. Es geht nicht nur einfach um, wer ist Demokrat oder wer ist Republikaner. Ich glaube einfach, dass sich die Gesellschaft durch Donald Trump so sehr auch nochmal zum Negativen verändert hat hier in den USA, dass einfach da auch ein Clubbesitzer, der normalerweise vielleicht Republikaner wäre, weil es für seinen Geldbeutel besser ist, wählen würde, aber hier auch ein Zeichen setzen sollte, dass es halt gewisse Grenzen gibt, auch in der Politik, die man nicht überschreiten sollte.
Merken Sie da irgendwo auch die Angst, dass da vielleicht dann doch auch ein großer Teil an Publikum und an Macht wegbrechen könnte, wenn man sich da sehr deutlich positioniert? Eric Trump, der Sohn des Präsidenten, hat ja bereits getwittert, Football sei offiziell tot, auf Wiedersehen, NFL.
Also wenn man sich mal anschaut, was die Quoten betrifft, allein für den NFL Draft dieses Jahr, der aus dem Keller unseres Commissioners Roger Goodell stattgefunden hat, er hatte so hohe Einschaltquoten wie noch nie so vorige Zeit. Und ich glaube, man kann jedem einen Gefallen tun, wenn man vielleicht, man sollte mal den Präsidenten ab und zu öfter mal ausschalten und dann braucht man auf jeden Fall auf seine Kinder nicht weiterhören. Also ich glaube, sie sprechen alle in das gleiche Sprachrohr rein und ob da immer das Schlauste dabei rauskommt, ist dahingestellt.
Herr Kuhn, wir müssen aber trotz allem noch über das sprechen, was nach vielleicht ein bisschen weiter hinten getreten war, das Sportliche. Wer oder was wird diese NFL-Saison nach Ihrer Erwartung sportlich prägen?
Ja, ich glaube einfach, dass man sieht, auch in diesem verrückten Jahr während der Pandemie und auch gerade hier in Deutschland hat die DFL ein gutes Zeichen gesetzt, dass es wirklich auch möglich ist, mit strengen Richtlinien Sport wieder in die Gesellschaft einzuführen. Und ich glaube, dieselbe Mission hat natürlich auch die NFL und da wieder ein normaleres Leben zu führen, dass die vielen Sportbegeisterten auf der ganzen Welt wieder Football schauen können. Das hilft natürlich. Und natürlich wird wie ein roter Faden auch diese Proteste sich weiter durchziehen, dass man weiter Aufmerksamkeit schenkt auf die gesellschaftlichen Probleme in den USA. Und ich glaube, da haben wir ein paar gute Meinungsführer in der NFL, die das Ganze weiter unterstützen werden. Aber wie schon gesagt, das Sportliche darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wir haben wieder jetzt ein schönes Spiel gesehen. Die NFL-Saison ist freigegeben. Das erste Spiel ist schon hinter uns. Also die Spieler sind immer noch sehr, sehr gut, super Athleten und immer noch interessant zuzuschauen.
Der ehemalige American-Football-Profi Markus Kuhn hier bei uns im Deutschlandfunk. Schon seit über einem Jahrzehnt kämpft die Läuferin Caster Semenya dafür, bei den Frauen starten zu dürfen, und zwar so, wie sie geboren wurde und ohne, dass sie dafür mit Medikamenten ihr Testosteronlevel senken muss. Für den Leichtathletik-Weltverband, der eine entsprechende Zugangsregel geschaffen hatte, gehört Semenya zu den, Zitat, biologisch männlichen Athleten mit weiblichen Geschlechtsidentitäten. Diese Woche hat sie vor dem Schweizer Bundesgericht einen erneuten juristischen Dämpfer bekommen, und darüber konnte ich mit der australischen Soziologin und Genderforscherin Madeleine Pape von der Universität Lausanne sprechen. Pape war selbst als australische Spitzenläuferin gegen Semenya angetreten. In der ersten Frage habe ich Pape auf die Urteilsbegründung angesprochen, in der steht, dass die Regel, gegen die Semenya Berufung eingelegt hat, nicht im Widerspruch zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen steht. Was haben Sie darüber gedacht?
I mean, I suppose I wasn't entirely surprised by the decision of the Swiss Supreme Court. I mean,
ich war jetzt nicht völlig überrascht von der Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts. Dessen Aufgabe war ja nur zu überprüfen, ob der internationale Sportgerichtshof CAS gemäß seines Mandats gehandelt hat, ob die Regeln, die angewandt wurden, zum Schweizer Kontext gepasst haben. Es war also eher nur ein verfahrensrechtlicher Beschluss und keine neue Überprüfung der Beweise. Für mich sieht das so aus. Das System hat genau so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es hat einfach gezeigt, dass es sehr schwer für Athleten ist, die unter diesen Regeln vom Wettkampf ausgeschlossen worden sind, dass sie gegen die mächtigen Entscheidungsgremien im Sport, wie den Internationalen Sportgerichtshof oder den Leichtathletik-Weltverband, vorgehen können. Die Chancen stehen also sehr schlecht für Athleten, die Gerechtigkeit suchen, zumindest mittels der Möglichkeiten, die ihnen der Leichtathletik-Weltverband oder das Internationale Olympische Komitee zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel der CAS.
Yeah, so in order to understand your position, um Ihre Position richtig zu verstehen, müssen wir vielleicht erst einmal einen Schritt zurück. Wir zwei reden heute ja auch, weil wir gerne einen Standpunkt von einer Frau hören wollten, die beides erfahren hat. Sie sind ja als Leichtathletin gegen Caster Semenya angetreten und Sie waren der Meinung, dass es unfair gegenüber den anderen Sportlerinnen war, dass Semenya überhaupt antreten durfte. Und als Soziologin sind Sie zu der gegenteiligen Meinung gekommen. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? What made you change your mind?
I think there were a couple of things. I think when I started my graduate training in the United States.
Da gab es ein paar Dinge. Ich denke, als ich meine Promotion in den USA anfing, bin ich im wahrsten Sinne des Wortes über einen alternativen Ansatz zu dieser ganzen Thematik gestolpert. Ich habe danach nicht gesucht oder geforscht. Ich musste einfach ein paar Dinge lesen für Kurse, in denen ich eingeschrieben war. Das war wirklich so mit die erste Gelegenheit, bei der ich die ganze Thematik mal aus einem anderen Blickwinkel sehen konnte. Und bei der ich auch einfach Einblicke in die Geschichte dieser ganzen Vorgehensweisen im Sport bekommen habe. Und dabei auch noch in meiner eigenen Sportart, der Leichtathletik. Selbst 2009, als ich gegen Caster Semenya antrat, hatte ich überhaupt keine Ahnung von der umstrittenen Geschichte dieser ganzen Vorgehensweise und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch aus wissenschaftlichen. Vor allem wegen der Schwierigkeit, eine klare Grenze zu ziehen zwischen der Kategorie eines männlichen und eines weiblichen Athleten. Da sind verschiedene und kritische Sachverhalte über dieses Thema veröffentlicht worden. Mich hat aber besonders beeinflusst, als ich mich mit einer Frau angefreundet habe, die intersexuell ist. Sie ist keine Sportlerin, aber mit ihr habe ich über ihre Lebensgeschichte gesprochen und dabei gelernt, wie die ganze Thematik sie im Alltag betrifft. Und selbst zu realisieren, dass ich nicht an meiner Doppelmoral festhalten kann, bei der ich auf der einen Seite diese Frau als meine Freundin akzeptiere und mich dann umdrehe und ihr verbieten will, gegen mich anzutreten. Ich würde sagen, es war diese persönliche Erfahrung, die für mich am eindrucksvollsten war.
So, regarding Caster Semenya case, wenn wir jetzt noch einmal auf den Fall von Caster Semenya schauen, der Weltleichtathletikverband folgt dem Standpunkt, dass es nur fair gegenüber anderen Athletinnen ist, neue Regeln zu schaffen. Warum zählt das für Sie nicht mehr, besonders weil Sie ja auch eine Ex-Leichtathletin sind?
Right. I mean, I think it's important to be for me to be clear from the outset that my goal is to advance women's sport.
Also für mich ist es sehr wichtig, von Anfang an klarzumachen, mein Ziel ist, den Frauensport nach vorne zu bringen. Was ich bewirken möchte, ist nur im Interesse des Frauensports. Und es geht nicht darum, ihn kaputt zu machen. Aber diese ganze Geschichte ist nicht zum Wohl des Frauensports. Für mich wird hier deutlich, nur einige wenige erfolgreiche Athletinnen wurden einer Untersuchung unterzogen. Nehmen wir mal Katie Ledecky, die US-amerikanische Schwimmerin. Ihre Leistungen können wir mit denen von Semenya vergleichen, denn sie ist im Vergleich zu ihren Konkurrentinnen deutlich erfolgreicher. Aber ihre Stellung im Frauensport wird nicht in Frage gestellt, was mich wundert. Denn es gibt Frauen, die nicht aufgrund ihrer sportlichen Leistungen, sondern aus meiner Sicht aufgrund anderer Umstände. Und meine Forschungen haben ergeben, dass es definitiv aufgrund anderer Umstände ist, dass wir diesen Sportlerinnen die Aufnahme in die Frauenwettbewerbe verweigern. Und dieses Signal wird speziell an schwarze Frauen aus Subsahara-Afrika gesendet, indem man schwarze afrikanische Sportlerinnen aus Wettbewerben ausschließt. Und das ist desaströs für den Frauensport. Das ist die falsche Botschaft für alle weiblichen Athletinnen, dass man die erfolgreichen Sportlerinnen kontrolliert. Speziell, wenn man, wie beim Fall von Semenya, nicht in die Normen, weiße Hautfarbe und Weiblichkeit passt. Aber es geht in diesem ganzen Komplex auch um Sexualität.
But so you're saying that World Athletics is singling out Semenya because.
Also, Sie sagen, dass der Leichtathletik-Weltverband Semenya ausgrenzt, weil sie nicht in eine Kategorie passt, aber auch, weil sie sich öffentlich auf eine gewisse Art und Weise äußert. Aber die Regel gilt ja nicht nur für sie. Also warum werfen Sie dem Leichtathletik-Weltverband vor, dass es gegen Semenya geht? Singling out Semenya.
Ich glaube, dass Semenya nicht die Einzige ist, die herausgehoben wird. Sie musste die Hauptlast dieser ganzen Angelegenheit tragen. Und man muss anerkennen, sie musste sich gegen den Leichtathletik-Weltverband auflehnen und klagen. Aber wir lernen immer mehr Frauen kennen, die von der Regel beeinflusst worden sind und oft auch auf verheerende Art und Weise. Frauen wie Annette Negesa, deren Leben durch Operationen zerstört worden ist. Selbst entgegen aller medizinischen Ratschläge. Es ist extrem traurig für mich und sehr negativ für den Frauensport, wenn man die unzähligen schwarzen Sportlerinnen aus Subsahara-Afrika sieht, die den gesamten Schaden ertragen müssen, dass bestimmte Frauen nicht an Wettbewerben teilnehmen dürfen. Und ihre Geschichten kriegen wir nicht oft genug zu Gehör. Das sind sehr, sehr wichtige Geschichten.
What you also say is that you don't believe.
Was Sie ja auch sagen, ist, dass Sie nicht glauben, dass es das Testosteron ist, was den großen Unterschied macht. Dabei wird auch in einigen wissenschaftlichen Studien noch immer sehr stark angenommen, dass Testosteron in einigen Sportarten einen Unterschied bei der sportlichen Leistung macht.
Testosterone does make a difference in the performance in some sports.
So what I've seen in my own research, and this is.
Was ich bei meinen eigenen Forschungen erfahren habe, und das waren geführte Interviews mit mehreren Interessenvertretern aus der Leichtathletik auf Top-Niveau, also Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Funktionäre, Journalisten, Radio- und TV-Kommentatoren und so weiter. Was bei allen Gesprächen immer wieder herauskommt, es geht A, nicht um Semenyas sportliche Fähigkeiten oder B, allein um ihr Testosteronlevel. Diese beiden Faktoren prägen ganz besonders, was Leute über sie denken. Aber sie reichen absolut nicht als Kriterien aus, um zu urteilen, dass Semenya nicht in den Frauensport gehört. Es ist ein extrem kompliziertes Gebilde und es gibt viele Menschen in der Leichtathletik, die Caster Semenya unterstützen. Und dann gibt es viele, die sie ablehnen und mehr Informationen wollen. Es ist also viel komplexer als das, was wir oft vom Weltleichtathletikverband hören.
So it is actually a more complex picture than what I think we hear a lot of the time from World Athletics.
Die Haltung der australischen Soziologin und ehemaligen Läuferin Madeleine Pape von der Uni Lausanne. Finden die Olympischen Spiele von Tokio nun statt oder nicht? Seit Monaten herrscht Unsicherheit. Nachdem es zuletzt geheißen hat, Olympia müsse notfalls auch abgesagt werden, will man davon hier und da schon nichts mehr wissen. Dieser wechselhaften Stimmung bei den Organisatoren liegt auch ein Kampf um eine gewisse Vormacht zugrunde, analysiert Felix Lill.
Tokio 2020 kommt jetzt also. Offiziell auf jeden Fall.
So hat es John Coates, Vizepräsident des IOC und Chefbeaufsichtiger für die Spiele in Japan, Anfang der Woche verkündet. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP versprach er:
Sie werden stattfinden, ob mit oder ohne Covid. Die Spiele werden am 23. Juli nächsten Jahres beginnen.
In Anspielung auf die Katastrophe von 2011, als Japan von einem Erdbeben, Tsunami und einer Atomkatastrophe erschüttert wurde, fügte Coates das seit Monaten verkündete Mantra erneut hinzu.
Die Spiele waren ihrem Motto nach die Wiederaufbauspiele nach der Verwüstung durch den Tsunami. Jetzt werden es so ziemlich die Spiele, die Covid erobert haben, das Licht am Ende des Tunnels.
Auf eine Art sind es Sätze, wie sie von Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees zu erwarten sind. Das IOC erzielt ja nur dann Einnahmen, wenn es Olympische Spiele gibt. Ein Ausfall würde für den Sportdachverband riesige Verluste bedeuten. Interessant an Coates Aussagen sind aber zwei Dinge. Erstens hatte ein IOC-Vertreter offenbar eigenhändig entschieden, dass die Pandemie den Schäden der Naturkatastrophe von 2011 die Show stehlen soll. Der Fokus der Spiele soll nicht mehr so sehr auf dem Wiederaufbau liegen, sondern auf dem Sieg über Covid-19. Dabei ist es eigentlich die Domäne der Gastgeber, solche Themen zu prägen. Und die würden bestimmt nicht zulassen wollen, dass der vermeintliche Wiederaufbau von Fukushima nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Zweitens will der IOC-Vertreter Coates wohl auch gleich entschieden haben, dass die Spiele auf keinen Fall ausfallen werden. Dabei hat die japanische Seite zuletzt immer wieder gesagt, man werde die Spiele eher absagen, als sie ein zweites Mal zu verschieben. Und Japans gerade zurückgetretener Premierminister Shinzo Abe will partout kein Tokio 2020 ohne Zuschauer in den Stadien. Sowas werde es mit ihm nicht geben, sagte Abe. Und das IOC versicherte öffentlich, man habe für alles Verständnis. Jetzt gilt das offenbar nicht mehr. Dabei spiegeln die Äußerungen von John Coates wohl nur die Haltung des IOC wider und nicht die der japanischen Seite. Auf eine Anfrage, ob man sich über diese neue Linie mit allen Beteiligten abgestimmt habe, schreibt die Presseabteilung des IOC in einer E-Mail nur:
Wir stehen in ständigem Austausch mit dem Organisationskomitee der Olympischen Spiele Tokio 2020.
Aber ob man denn auch in Japan jetzt der Meinung sei, die Spiele werden auf jeden Fall stattfinden, mit oder ohne Covid, will man sich trotz des ständigen Austauschs nicht äußern.
Wir schlagen vor, dass Sie direkt dort nachfragen.
Auch seitens des Tokioter Organisationskomitees stiehlt man sich um eine klare Antwort. Auf die Frage, ob John Coates Ankündigung mit der japanischen Seite abgesprochen war, heißt es:
Letzte Woche haben sich die Regierung Japans, die Tokioter Metropolregierung und das Tokio 2020 Organisationskomitee zu einem Koordinierungstreffen für Covid-19-Maßnahmen zusammengefunden und wir haben konkrete Schritte formuliert. Das IOC ist voller Absicht, die Spiele der 32. Olympiade vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio zu feiern. Unsere Taskforce ist hundertprozentig auf dieses Ziel fokussiert.
Anders reagiert die Tokioter Metropolregierung, die der vom Organisationskomitee erwähnten Taskforce auch angehört. Dort sagt eine Sprecherin klar und deutlich:
Nein, die Tokioter Regierung hat sich mit Herrn John Coates nicht zu seinem Statement besprochen oder abgestimmt.
Dabei wird es kaum Zufall sein, dass jemand vom IOC gerade jetzt eine neue Linie vorgibt. Seit vor zwei Wochen Japans Premierminister Shinzo Abe zurückgetreten ist, klafft im ostasiatischen Land ein Machtvakuum. Shinzo Abe war bei der japanischen Bevölkerung zuletzt auch deshalb in Misskredit geraten, weil er im Frühjahr zu lange am Olympiaplan für diesen Sommer festhielt, anstatt sich auf die Pandemie zu konzentrieren. Mittlerweile hat die Olympiaskepsis in Japan zugenommen. In Umfragen sprechen sich sowohl Personen als auch Unternehmen mehrheitlich dafür aus, dass die Spiele auch im nächsten Jahr nicht stattfinden. Beim Thema Tokio 2020 ist die japanische Regierung zuletzt eher kleinlaut geworden. So übernimmt nun das IOC die Führung. Und es ist nicht das erste Mal, dass man über die Köpfe in Japan hinweg entscheidet. Als letztes Jahr über den heißen Tokioter Sommer diskutiert wurde, verkündete plötzlich das IOC eigenhändig, dass der olympische Marathon nach Sapporo auf die Nordinsel Hokkaido verlegt werde. Tokios Bürgermeisterin Yuriko Koike protestierte öffentlich gegen den Plan, musste aber schließlich einlenken. So ist es auch diesmal. Einen Tag, nachdem der IOC-Offizielle John Coates für sich beschlossen hatte, dass Tokio 2020 nun im Sommer 2021 kommen muss, sagte auch Japans Olympiaministerin Seiko Hashimoto, die Spiele müssen stattfinden, um jeden Preis. IOC und Organisationskomitee wollen auch ohne den zurückgetretenen Premierminister Shinzo Abe an einem Strang ziehen. Nur dass die großen Entscheidungen jetzt offenbar nicht in Tokio getroffen werden, sondern in der Schweiz, dem Sitz des IOC.
Und mit diesem Beitrag von Felix Lill endet Sport am Samstag. Die Abendspiele im DFB-Pokal sind Thema in Sport aktuell ab 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.